Gott schenke uns seinen Heiligen Geist, jetzt besonders für die Predigt, weil das wichtig ist, weil wir manchmal aus eigenen Gedanken Gott nicht verstehen können. Und deswegen wünsche ich euch jetzt Gottes Heiligen Geist und dass ihr versteht, was Gott dir und Ihnen ganz persönlich sagen möchte. Amen. Rückblick auf die letzte Predigt, waren da nicht alle dabei, denke ich. Es gibt eine Hölle, das ist die schlechte Nachricht. Und es gibt ein Paradies, das ist die gute Nachricht. Das eine unglaublich unvorstellbar leidhaft, die Hölle. Das andere unvorstellbar schön. Das sind die Fakten, die wir wissen müssen, um uns entscheiden zu können. Um der Hölle, dem verlorenen Sein zu entgehen, hat Gott einen Weg geschaffen. Jesus Christus, nicht deine Leistung zählt vor Gott und rettet dich, sondern der Glaube an Jesus Christus alleine. Und Gott will, dass niemand verloren geht. Und das ist das Ultimatum, das Gott uns gibt und lautet wie folgt. Du hast dein Leben lang Zeit, dich für Gott, für Jesus zu entscheiden oder eben dagegen. Das ist das Ultimatum, das Gott heute gibt, an diesem Tag. Und was auch Teil unserer Predigt ist, unseres Bibeltextes aus dem Buch Jona. Gott wird dafür sorgen, dass jeder Mensch diese Wahl hat und sich entscheiden kann. Aber jeder muss sich eben persönlich entscheiden innerhalb der Zeit, die Gott uns zur Verfügung stellt. Und das nennt sich eben Ultimatum. Und das ist eine riesige, tolle Chance, die Gott uns da gibt. Und ich lade jeden ein, die zu ergreifen. Viele von euch haben die schon ergriffen. Einige von euch vielleicht noch nicht. Einige von euch haben diese Entscheidung wieder verlassen, sind wie der verlorene Sohn vielleicht geworden, sind Gott ferne, wie man so schön sagt. Und heute ist der Tag, wieder umzukehren, auch für diese Menschen, die sich von ihrem Denken, von ihrem Glauben, auch von Gott und von Jesus entfernt haben. Das ist das Jona-Buch. Eine riesige zweite Chance. Und das ist Jesus Christus. Eine noch größere zweite Chance für dich. Und das Angebot gilt eben auch für Terroristen, Übeltäter, für die komplette Stadt Ninive damals. Und das war eine Stadt voller Sünden. Das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Und die Botschaft, die diese Stadt bekam, das Ultimatum, lautete wie folgt. Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Das klingt nach Angstmache, nach Strafe, nach Bestrafung. Und doch, wer genau hinhört, hört doch die hoffnungsvolle, positive und frohe Botschaft, die da drin steckt. Da steckt eine drin, obwohl wir das gar nicht denken. Obwohl wir immer nur den Zeigefinger Gottes darin sehen. Ninive, ich habe 40 Tage lang dir Zeit gegeben, nachzudenken, abzuwägen, umzukehren von deinem falschen Weg. Erstens ist Gott doch fair, weil er die Strafe ankündigt. Er hätte ja auch sagen können, platt machen. Ohne Ankündigung, ohne Ultimatum, ohne eine Zeitspanne. Und zweitens, auch wieder fair, 40 Tage ist eine lange Zeit, um nachzudenken. Drittens, greift Gott nach seinem Zeitplan ein, gegen Böses auf der Erde vorzugehen. Ist es nicht auch fair, dass Gott uns ein Leben lang Zeit gibt, uns für Jesus oder gegen ihn zu entscheiden? Ist das nicht mehr als fair? Sagen wir mal nett, 75 Jahre hat jeder Mensch Zeit, so ein Durchschnitt vielleicht, ja oder nein zu sagen zu Jesus. Ich finde das fair. Bei Ninive war es das. Und dann erkennen wir, dass Gott eben ein fairer Gott ist. In frommer und biblischer Sprache heißt es dann, Gott ist gerecht. Aber da klingt noch viel mehr mit. Aber wenn wir uns merken, Gott ist fair, er macht faire Angebote und geht auf jeden zu und gibt eine Chance, eine gewaltige Chance, und belohnt sie sogar. Wer umkehrt, dann sagt Gott nicht nur gut gemacht, sondern legt noch was obendrauf und sagt, ich begleite dich, ich schenke dir Leben. Und bei Jesus gibt es sogar dann noch mehr obendrauf. Wer das tut und mit Jesus ein Leben führt und umkehrt, kriegt obendrauf den Bonus noch das ewige Leben nach dem Tod. Was für ein Geschenk. Fair, gerecht ist unser Gott und lässt nicht zu, dass Ungerechtigkeit zu lange währt auf Erden. Und ich glaube, jeder von euch hat diese Gedanken im Augenblick, im Blick auf die Ukraine. Wann greift Gott endlich ein? Das Problem steckt aber auch eben genau in diesem Text heute. Ninive war nicht besser als Putin. Ninive war eine richtig üble Stadt. Das Assyrische Reich war richtig übel, brutalst und dafür bekannt. Und die Leute damals werden sich gefragt haben, warum greift nicht Gott endlich ein? Und dann greift er ein und dann gibt er auch noch ein Ultimatum. Wie kann Gott gerecht sein? Den Menschen, die richtig übel auf dieser Erde wüten, noch eine zweite Chance zu geben und auch noch ein Ultimatum. Wir wünschen uns, Gott haut sofort rein. Das würden wir als gerecht empfinden, aber Gott nicht. Gottes Gnade ist anders. Gottes Gnade beinhaltet immer dieses Ultimatum, eine Zeit des Überlegens, des Umkehrens und dann kann Gott auch zuschlagen. Sodom und Gomorra ist ja sprichwörtlich in die ganze Kultur der Menschheit eingegangen. Gott kann das und macht das auch für all die, die nicht umkehren. Und deswegen ist auch die Hölle keine Illusion, sondern eben auch ein Fakt in dieser Welt. Tut das nicht ab als Aberglaube, sondern denkt daran, wenn ihr die Entscheidung trefft. Für oder gegen Gott, für seine Gnade, gegen seine Gnade, für Jesus Christus oder gegen ihn. Der Gott der Bibel ist fair, selbst zu einer Stadt wie Ninive. Und da steckt die Hoffnung drin, kehrt doch um, nutzt diese Zeit. Du hast ein Leben lang Zeit, kehr um, Ninive, du hast 40 Tage lang Zeit, kehr doch bitte um. Aber glaub nicht, am Ende wird grundsätzlich alles gut. Das wird es nicht, wenn du nicht umkehrst. Und dann finde ich spannend, weil das ja gar nicht in dieser Predigt von Jona enthalten ist, diese Möglichkeit, tut Buße und es wird wieder alles gut. Das steckt da gar nicht drin. Und trotzdem, das finde ich so klasse an den Leuten aus Ninive, handeln die sofort. Die schmeißen sich, und das ist ja auch sprichwörtlich in unsere Sprache eingegangen, in Sack und das ist doch klasse. Die nehmen diesen kleinen Faden Hoffnung, der da drin steckt, und sagen, wir versuchen das. Wir geben jetzt alles und kehren um, schmeißen uns in Sack und Asche und hoffen, dass Gott gnädig ist. Die haben nur eine vage Hoffnung und sie machen alles. Wir haben das Versprechen, dass wenn wir an Jesus glauben, gerettet werden, nicht verloren gehen. Das ist keine vage Hoffnung, wenn du oder sie sagen, ich glaube an Jesus, und vielleicht komme ich dann in den Himmel, ins Paradies. Nein, in Jesus Christus gibt es die garantierte Zusage. Wenn ich daran glaube, ihm nachfolge, so wie Harry das in der Begrüßung heute gemacht hat, dann habe ich das zugesichert, garantiert bekommen von Gott. Aber die Leute aus Ninive, die machen das. Diesen kleinen Faden Hoffnung schnappen sie sich und tun alles. Die tun wirklich alles. Ein Blick auf Ninive, Megacity der damaligen Welt. Größte Bedeutung hatte die Stadt Ninive im 7. Jahrhundert vor Christus als Hauptstadt des Assyrischen Reiches. Und die Siedlungsfunde lassen sich heute hauptsächlich in der Stadt Mosul im Irak finden von dieser riesigen Stadt. Wer es nicht wusste, ein ganzes Buch der Bibel des Alten Testamentes widmen sich der Anklage gegen diese Stadt, wie schlecht sie ist, wie abgrundtief böse sie ist. Wisst ihr, welches Buch das ist? Das Buch Nahum ist eine Anklage gegen diese Stadt. Komplett. 3 Kapitel. Und da kriegt man nur einen kleinen Geschmack, wie abgrundtief böse diese Stadt gewesen sein muss. Dort steht im ersten und dritten Kapitel, ich habe das mal zusammengefügt, wehe der Blutstadt, Ninive, ganz erfüllt mit Lüge, Gewalttat. Das Rauben hört nicht auf. Eine Menge von Erschlagenen, Haufen von Toten und Leichen ohne Ende. Man stolpert über die Leichen. Eine Stadt voll Hurerei und Zauberei. So viel zum Nahumbuch. Die Assyrer waren in der damaligen Welt bekannt für ihre unglaubliche Grausamkeit. Denkt vielleicht mal an die Bilder von dem Islamischen Staat, wo die Menschen köpfen und brutals vorgehen, ohne Gnade vergewaltigen, plündern. Genau so müsst ihr euch diese Leute des damaligen Assyriens vorstellen, der Stadt Ninive. Ein König, Assurnasirpal II., ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, der prahlte damit, dass er sich eine Säule gemacht hat mit der Haut von Menschen. Brutal, oder? Und er sagt, viele Gefangene aus ihrer Mitte verbrannte ich mit Feuer, einige von ihnen schnitt ich die Nase, die Ohren und die Finger ab, viele stach ich in die Augen, ich machte eine Säule von Lebenden und eine andere Säule von Köpfen. Das ist die Stadt Ninive. So brutal, so unmenschlich, dass Menschen heute wie damals fragen, warum greift Gott nicht ein? Und das Gleiche, ich erinnere euch daran, werden die ganzen Menschen der Welt gedacht haben über Deutschland, Zweiten Weltkrieg. Warum greift Gott nicht ein und vernichtet die Deutschen? Bei all dem Bösen, was sie tun. Warum macht er das nicht mit dem Islamismus, mit dem Islamischen Staat? Wieso macht er das nicht mit Putin und setzt diesem Abschlachten endlich ein Ende? Da sind wir bei diesen Gedanken bei der Stadt Ninive voll dabei, bei Assyrien. Und vielleicht könnt ihr jetzt verstehen, warum Jona keinen Bock hat, diesen Verbrechern, diesen brutalsten Menschen, dieses Gnadenangebot, was da drin steckte, zu überbringen. Jona ahnte nämlich, dass Gott gnädig sein könnte, aber das wollte er überhaupt nicht. Er wollte, dass die Stadt in Schutt und Asche gelegt wird, dass die Terroristen ihre gerechte Strafe kriegen, nach seiner Sicht. Und das wäre der Tod, und zwar der Elende. Richtig schön feurig verbrennen, schreiend untergehen. Nachher setzt sich ja Jona nach seiner Predigt, nach Kapitel 3, vor die Stadt, baut sich ein Haus, weil er das Spektakel gerne mit angucken würde, wenn es passiert. Popcorn, Cola und wartet darauf, dass diese Terroristen endlich vernichtet werden. Aber Gott schenkt diese Gnade. Und das hatte Jona geahnt und hatte keinen Bock darauf, das zu predigen, was er tat. So ist das. Und ich glaube, wer das vor Augen hat, der kann Jona nachvollziehen, warum er keinen Bock dazu hatte. Die Strafe muss doch sein. Nächstenliebe hin oder her, aber Putin soll doch endlich mal einer umbringen, oder? Aber das ist nicht Gottes Denken. Das geht uns quer. Das ging Jona quer. Das fand er auf Deutsch gesagt zum Kotzen. Die sollen Gnade kriegen, diese brutale Stadt? Auf keinen Fall. Aber Gott sagt, die kriegen ihr Ultimatum, die kriegen ihr Angebot. Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Beste, wirkungsvollste Predigt aller Zeiten. Die stellt Pfingsten in Schatten. Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Mehr wird nicht von dieser Predigt verraten. Das war es wahrscheinlich. Wäre schön, wenn ich so kurz predigen würde. Ha? Und diese Predigt führt zu Veränderung. Diese Predigt führt zu Veränderung. Eine Predigt mit einer klaren Botschaft und einem Ultimatum. Und die darin versteckte und verborgene Hoffnung, doch noch innerhalb dieser Zeit das Blatt wenden zu können. Gott ist fair, auch für die Menschen, die es aus unserer Sicht nicht verdient haben. Es gibt Zeit nachzudenken und dann umzukehren, eine echte Chance. Das gilt für die übelsten aller Menschen, genauso wie für uns. Gut zu sein reicht nicht aus. Ein Gutmensch, das höre ich manchmal wieder zu sein, reicht nicht aus, um in den Himmel zu kommen. Selbst der übelste Mensch kriegt eine Chance. Auch wir kriegen eine Chance zur Umkehr, zum Nachdenken und ein Ultimatum. Und dann wird spannend, dass Jona ja kein besonders toller Nachfolger Gottes ist. Er kennt Gott und zwar ziemlich gut. Ich weiß nicht, wie es dir oder ihm geht. Wie gut kennst du Gott? Hast du das kapiert, was Jona kapiert hat, dass Gottes Gnade viel größer ist und auch den übelsten Terroristen mit einschließt? Oder schiebst du deine Vorstellung von Gnade und Gerechtigkeit Gott in die Schuhe und sagst, irgendwann ist Schluss? Neulich ein Gespräch gehabt, die sagte, wenn Menschen jemanden missbrauchen, kleine Kinder missbrauchen, da ist Schluss mit der Gnade Gottes. Stimmt das? Ist dann Schluss mit der Gnade Gottes? Oder kriegt auch so ein Mensch, in unserer Sicht der Übelste, das Übelste, was man machen kann, kriegt er auch noch eine Chance von Gottes Gnade? Müsst ihr selbst beantworten, nach dem, was ihr heute hört. Und das ist schön, dieser nicht besonders tolle Nachfolger Gottes, der ihn eigentlich kennt, der weiß, das ist ein gnädiger Gott und wenn ich meinen Mund auftue, könnte Gott gnädig sein. Und da habe ich keinen Bock drauf und deswegen predige ich nicht, deswegen setze ich mich ins Schiff und gucke, dass ich so weit wie möglich wegkomme von Gott. Er wusste, die Möglichkeit besteht, dass Gott gnädig ist. Und dann hat er das getan, was ihm hoch anzurechnen ist, was mich eigentlich verwundert, dass Gott so einen Menschen einsetzt. Der hat für Gott gepredigt, er hat es dann getan, hat aber trotzdem immer noch den Gedanken, nee, die sollen alle sterben und untergehen. Das heißt, sein Denken, sein Glauben, sein Hoffen stimmte nicht mit der Botschaft überein, die Gott damit übermitteln wollte. Und trotzdem hat Gott ihn genutzt. Das heißt, wenn ich hier auch nicht der Beste bin, hier vorne, und ich predige das, was Gott möchte, dass ich predige, dann ist das das Wichtigste. Dann schaut nicht auf mich als Person, was ich denke und tue, sondern schaut auf den Inhalt, ob ich das predige, was Gott sagt, dass ich predigen soll. Und das ist das Evangelium. Matthäus 16, Vers 15. Predigt das Evangelium aller Kreatur. Das ist der Auftrag, das ist der Job. Unabhängig von dem, was ich denke, woran ich zweifle, woran ich zu knabbern habe. Und wenn ich das tue, ist es nicht an mir, dass es Erfolg bringt, sondern es ist alleine Gottes Ding und seine Sache, dass es Erfolg bringt. Und ich habe diesen Vers aus dem Markus-Evangelium genommen. Predigt das Evangelium aller Kreatur, weil es auffällig ist, hier im Jona-Buch, dass das Vieh und die Tiere immer mit hineingenommen werden. In die Umkehr, habt ihr das gemerkt beim Lesen? Auch das Vieh sollte sich in Sack und Asche hüllen. Und nachher wird das Vieh auch mit extra erwähnt bei der Rettung. Und deswegen heute ganz besonders dieser Auftrag, den wir alle haben. Predigt das Evangelium aller Kreatur, aller Schöpfung, heißt es im Griechischen. Und dann passiert eben das, wenn man das predigt, was Gott will, dass es passiert. Er hätte es nicht für möglich gehalten und er hat es geahnt und es kam tatsächlich so, dass Ninive umgekehrt ist. Letzte Woche, Thema Himmel und Hölle, ein reicher, namenloser Mann, im Purpur gehüllt, sagt die Bibel, der nicht umkehren will von seinem bösen Weg, auch nicht, als er in der Hölle aufwacht, den Schmerz spürt, keine Reue, keine Buße, kein Bitten an Gott, ihm zu vergeben für das, was er zu Lebzeiten getan hat. Und jetzt heute das Gegenteil. Der König von Ninive auf seinem Thron kommt von seinem hohen Ross runter und wirft sich selbst in Asche. Und da steht auch wieder dieses Purpur. Er legte das Purpur ab und stieg von seinem Thron in die Asche hinein. Die Bibel berichtet, da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle, groß und klein, den Sack der Buße an. Und als das von dem König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in Asche. Und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen: Es sollen weder Menschen noch Vieh, weder Rinder noch Schafe etwas zu sich nehmen, und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen. Und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und heftig zu Gott rufen. Heftig zu Gott rufen. Und dann jeder kehre um von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut und er sich abwendet von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Hoffnung. Ein letztes Fünkchen Hoffnung. Ernst nehmen der Predigt, ernst nehmen der Botschaft und danach handeln. Nicht gemütlich nach Hause gehen, Däumchen drehen und wieder ganz woanders sein mit den Gedanken, sondern konsequent das umsetzen. Jetzt, heute und hier, wenn es an der Zeit ist. Umkehren. Und das ist die größte Umkehr- und Bekehrungsgeschichte der Bibel. Einwohnerzahl nennt das Jona-Buch am Ende von Kapitel 4 120.000 Menschen plus Vieh. 40 Tage lautet das Ultimatum. So können wir sagen, nach Ablauf des Ultimatums haben sich 120 Leute bekehrt von ihrem Wegen. Und Gott hat Gnade walten lassen vor Recht. Aufgrund dieser kleinen Predigt, aufgrund dieses kleinen Hoffnungsschimmers. Und das Evangelium ist viel größer. Und es ist nicht nur Hoffnung, sondern Garantie, dass man gerettet wird, dass Gott gnädig ist. Und das müssen wir doch ergreifen. Und uns darüber freuen und auch selbst gnädig sein mit anderen Menschen. Und nicht verbittern darüber, sondern immer wieder einladen und Gottes Gnade unser Herr sein lassen. Und nicht unsere eigenen Gedanken. Gottes Gnade ist so groß, so unvorstellbar groß, die nimmt auch die Terroristen und die größten Übeltäter und auch die, die Menschen missbrauchen und Kinder mit hinein. Ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Ob wir Jona sind oder jemand anders. Es ist so. Und auch Jona erfährt ja die Gnade Gottes ganz anders, ein Nachfolger Gottes. Er glaubt ja an ihn, er kennt ihn, er weiß Bescheid über seine Gnade, hat ihn kennengelernt, hat wahrscheinlich irgendwann auch gesagt, ich glaube an dich, ich folge dir nach, musste dann feststellen, Mist, Gottes Gnade ist viel gnädiger, als ich mir das vorstellen kann, das ist mir zu viel, ich lasse Gott einen lieben Mann sein, einen lieben Gott sein und hau ab, schmeiß mich aufs Schiff. Und er weiß genau, als der Sturm kam, woran der Sturm eben, warum der da ist. Schmeiß mich über Bord, der Sturm ist da, weil ich nicht gehorsam bin gegenüber meinem Gott und in Ninive nicht predigen möchte. So beginnt das Kapitel ja in der Predigt, habt ihr aufgepasst? Und zum zweiten Mal sprach Gott zu Jona. Gott möchte ihn überzeugen, er gibt ihm auch ein Ultimatum. Er will ihn nicht bestrafen. Er will, dass er seinen Auftrag durchführt und dass er kapiert. Das ist eigentlich die größte Lektion. Dass wenn Gott gnädig ist, dann ist er gnädig. Und dann kann ich das nur akzeptieren als Mensch, auch wenn ich anderer Meinung bin. Er redet auf ihn ein, er flieht und dann passiert das, woran alle denken beim Jona-Buch. Es kommt ein riesiger Fisch, Wahl steht da gar nicht, es kommt ein riesiger Fisch und der verschluckt Jona und alle denken, oh cool, was für eine tolle Geschichte. Einige zweifeln, das kann doch nicht wahr sein. Andere sagen, natürlich kann er sein. Das stimmt, das steht in der Bibel. Es ist wahr. Aber darum geht es überhaupt nicht. Ob der Wal einen kleinen Snack hatte zwischendurch oder nicht, spielt keine Rolle. Es geht hier um die Gnade Gottes. Und die ist viel größer, als wir denken. Ich finde das eine coole Geschichte, einen coolen Bericht vom Jona-Buch. Aber es ist im Grunde genommen eine weitere Lektion Gottes, um Jona zu erziehen. Folge mir nach, mach das, was ich dir gesagt habe. Worte reichten nicht aus. Nummer 1 ist gescheitert. Fass nicht die Herdplatte an. Doch, mache ich aber. Oh, ist ja wirklich weh, tut ja wirklich weh. Die zweite Lektion war grausam, das war garantiert eine üble Sache. Eng im Magensaft des Fisches zu liegen, mit so ein paar anderen Algen zusammen, ein bisschen Plankton. Das war beängstigend, das war grausam. Und doch hat es nur einen Sinn. Denk über dich nach, halte inne, kehr um. Verändere auch deine Theologie, deinen Glauben. Du liegst falsch. du liegst falsch. Und der war einfach bitter geworden. Jona ist so ein richtiger Choleriker gewesen. Der ist ausgeflippt. Kapitel 4, der Rizinusbaum, unter dem er lag und Schatten hatte und es ihm gut ging, ließ Gott verderben und der flippt aus. Blöder Rizinusbaum, ich will jetzt am liebsten sterben, ich habe die Schnauze voll. Das war Jona. Und vielleicht war genau dies mit dem Wal die Lektion, die für Jona richtig war. Aber er kehrt ja innerlich nicht um. Er tut das zwar, was Gott von ihm will, aber hofft immer noch, dass Ninive in Schutt und Asche gelegt wird. Das ist eine Lektion für Christen, die schon lange unterwegs sind in ihrem Glauben und meinen, sie hätten Gott und Jesus und den Heiligen Geist verstanden, sind aber in Wirklichkeit bei ihren eigenen Gedanken hängen geblieben und sind nicht mehr bereit, Gottes Wort und Jesus Christus als Richtschnur, als Lot, als Kompass dafür zu benutzen, sondern halten an ihrem Glauben fest. Und wisst ihr, was dann passiert? Diese Christen verbittern. Kennt ihr solche Christen? Und das ist der falsche Weg. Weil in der frohen Botschaft von Jesus Christus ist kein Platz für Bitterkeit, für Hartherzigkeit, für Hartnäckigkeit, für Freude daran, wenn Menschen eben für ihre Sünden bestraft werden. Lasst uns auch als Christen immer wieder das Jona-Buch lesen und immer bereit sein, unsere Glaubenseinstellung zu überprüfen. Ist das wirklich so, dass die Gnade aufhört bei Gott, bei irgendwelchen Menschen? Darf ich das so sagen und Gott da so in die Schuhe schieben? Das wird Gott dir niemals vergeben. Ich kenne solche Sprüche, das gibt es. Aber das Jona-Buch lehrt, Gott ist der, der Gnade gibt und ich kann nicht sagen, wem Gott gnädig ist oder nicht. Und Gottes Gnade ist 100%. Dann kann ich nicht wieder mit Bedingungen kommen. Gott vergibt dir nur, wenn. Den Spruch gibt es. Gott vergibt dir nur, wenn du dein Leben an Jesus übergibst. Das ist die einzige Bedingung. Lasst uns als Christen auch immer bereit sein, offen zu sein für Gottes Korrektur. Auch nach 40, 50 Jahren hat sich vielleicht manches eingebürgert im eigenen Glauben, was nur Tradition ist und so gar nicht in der Bibel steht. Bei den Katholischen ist das offensichtlich manchmal. Der Maria-Glaube, der Heiligen-Glaube in der Form ist nicht biblisch. Hat sich eingeschlichen. Aber genau so schleichen sich Dinge in unserem Glauben ein, die nicht dahin gehören, die nicht dem Wesen Gottes entsprechen und die nicht zu Jesus Christus passen. Und wenn was nicht zu Jesus Christus passt, dann muss das weg oder muss eben korrigiert werden, im Kleinen oder im Großen. Nehmt das auch für euch mit. Lasst euch korrigieren. Gott verordnet euch immer wieder Nachdenkzeit. Nutzt das. Oder noch besser, schafft euch das. Gottesdienst, eine gute Möglichkeit, eine stille Zeit, ein Spaziergang, sucht euch was aus. Ist doch schön, wenn Gott dich nicht in den Wal reinschickt, weil du schon vorher drüber nachgedacht hast und gemerkt hast, oh, da bin ich auf dem falschen Weg, da muss ich mich korrigieren. Oder ihr lasst es soweit kommen, macht eine Kreuzfahrt und wenn Wellen kommen, dann sagt er auch zu der Crew, ihr wisst, wieso es stürmisch ist, ich bin's. Und dann könnt ihr mal gucken, ob ein Wal kommt, vielleicht auch nicht. Mal schauen. Na, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ein bisschen Spaß muss sein, aber das ist schon ernst hier. Ne? Es geht ja um ein Ultimatum. Und das ist das Schöne, dass in diesem ganzen Buch überall die Gnade Gottes zu erfahren ist. Bei Ninive und auch bei Jona, wo er so an dieser Ungnade festhält, an seiner Einstellung von Gnade und Gerechtigkeit. Und doch geht Gott ihm hinterher und erteilt ihm eine Lektion nach der anderen. Die mit dem Rizinusbaum ist dann die nächste. Könnt ihr mal durchlesen, das Buch. Denkt an den Wal und dann automatisch, was dann an der Geschichte eigentlich die Hauptsache ist, nämlich die Gnade Gottes. Und dass Jona nichts kapiert hat und trotzdem von Gott benutzt wird, das ist Kapitel 4, macht mich traurig. Erster Vers, das aber verdross Jona sehr und er war zornig über die Gnade Gottes. Verbittert über die Gnade Gottes. Ja, eigentlich gegensätzlich, ne? Man sollte sich doch freuen. Im Himmel ist Riesenfreude und Party über nur einen Sünder, einen Menschen, der umkehrt. Und hier kehren 120.000 um. Und was macht Jona? Der ist zornig und verbittert. Das schon mal erzählt, bei uns auf der Freizeit kam auch ein Mitarbeiter rein, dass ich irgend so ein Mädchen bekehrt hatte. Und die haben Gebet gesprochen und wir alle, ja, die meint das gar nicht ernst und das stimmt doch gar nicht. Und da haben wir auch so wie Jona das alles in Zweifel gezogen. Und dann hat er auf den Tisch gehauen, wurde wütend und sagt, freut euch doch. Freut euch doch in diesem Augenblick, dass ein Mensch einfach gesagt hat, er glaubt an Gott, er glaubt an Jesus und ich möchte Jesus nachfolgen. Dass dieser Mensch diese Entscheidung getroffen hat. Und werdet doch nicht betrübt und zieht das Ganze nicht durch den Dreck, nur weil ihr denkt und zweifelt, dass sie das nicht ernst gemeint hat. Nehmt das doch ernst, freut euch doch, auch wenn es vielleicht morgen anders ist. Dieser Augenblick ist ein Augenblick der Freude. Ninive, das Assyrische Reich, ist irgendwann später untergegangen, ja. Aber diesen 120.000, denen hat Gott das abgenommen, dass sie Buße getan haben und er hat sie ernst genommen und er hat sie in diesem Augenblick nach dem Ultimatum verschont und hat Gnade walten lassen. Freut euch, wenn Menschen umkehren und sprecht ihm nicht die Gnade ab. Wir können es auch, gnädig sein mit anderen, wenn wir Gottes Gnade folgen. In 2. Mose 33, Vers 19 sagt Gott, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Da kommen wir nicht drin vor. Nur Gott entscheidet, wem er gnädig ist. Und wenn er gnädig ist, empfehle ich euch, freut euch einfach mit. Auch wenn es ein Mörder ist. Vielleicht kann Pastor Hoppe was davon erzählen, wenn Mörder umkehren und an Jesus glauben. Wenn sie ein Kind umgebracht haben, ist die Gnade Gottes groß genug? Ja, das ist die Lektion vom Jona-Buch. Nehmt die bitte mit. Auch für euch selbst ist das doch wunderbar, dass Gott dir gnädig ist. Und sobald du einen Schritt auf Gott zumachst, zu Jesus kommst, wie der Wochenspruch lautet, dann weißt du, was sich da erwartet. Keine Predigt, kein Ausgeschimpfe, kein Meckern, sondern eine Umarmung und Gnade. Auch für dich. Egal, ob du Gott noch nicht kennst, zu ihm kommst, egal, ob du wie neulich beim Abendmahl jemand sagte zu mir, ich bin jetzt seit meiner Konfirmation, und die war 86 Jahre, das erste Mal wieder zum Abendmahl gekommen. Eigentlich würde man sagen, traue ich mich nicht. Neulich hat jemand gesagt, ich wollte eigentlich zum Weihnachtsgottesdienst kommen, aber dann dachte ich mir, da gehe ich nicht hin, weil das wäre ja verlogen, ich gehe ja sonst auch nicht hin. Und deswegen hat sie gesagt, das ist nicht richtig, ich bleibe dem Gottesdienst fern. Wieso? Hier gibt es nur Gnade. Macht diesen Fehler nicht, habt den Mut, an diesen einen Gottesdienst im Jahr, wo ihr das Gefühl habt, jetzt gehe ich hin, zu kommen. Habt den Mut zu bitten in der Not, auch wenn ihr noch nie mit Gott Kontakt aufgenommen hattet. Hilf mir in der Not, ich weiß keinen Ausweg mehr. Habt den Mut dazu, singt das Lied vom Kindergottesdienst und geht auf Gott zu. Wenn du schon lange Christ bist und du merkst, du hast dich in einem Bereich verrannt, theologisch, glaubensmäßig, geh auf Gott zu, warte nicht, bis der Wahl kommt. Und Gott wird dir gnädig sein. So wie er gnädig Jona gegenüber gewesen ist, der sich total verrannt hat. Verlorene Schafe, verlorener Sohn. Und Gott geht ihm hinterher und macht und tut, bis er es endlich kapiert. Wo hast du dich angesprochen gefühlt heute? Wo bist du im Jona-Buch, in dieser Predigt? Hatte ich einen Gedanke angesprochen? Denkst du, da bin ich? Brauchst du Gottes Gnade? Brauchst du einen Neuanfang? Vielleicht auch nach 20, 30 Jahren Christ sein? Oder sitzt du hier nur vorsichtig, um mal zu gucken, wie ist das hier in Elia? Ist das gut, der Gottesdienst, oder nicht? Vielleicht hast du dich auch angesprochen. Oder vor dem Bildschirm. Vielleicht habt ihr euch auch angesprochen und sagt, ja, die Gnade Gottes will ich haben. Und vor allen Dingen, wenn du jetzt hier sitzt, kannst du mir die folgende Frage beantworten. Bist du dir sicher, wo du hinkommst? Kannst du hier und jetzt sagen, ich komme in den Himmel? Kannst du das, wenn du irgendwelche Zweifel hast? Gibt es gleich ein Angebot. Für alle, die schon lange dabei sind, die merken, ich muss mal wie Jona meine Flucht beenden und zu Gott zurückkehren. Ich muss mich ganz in seine Arme fallen lassen, muss ihm alles übergeben. Es gibt gleich eine Chance, ein Gebet mitzusprechen auf dem Platz. Das ist so, in frommen Kreisen heißt es dann Lebensübergabe oder Bekehrungsgebet. Aber es ist einfach der Wunsch, einfach, dass ich Gottes Gnade erfahre in meinem Leben und ich weiß, wohin ich gehe. Die Bibel sagt das so schön im Buch der Offenbarung, jeder, der dieses Gebet spricht, steht im Buch des Lebens aufgeschrieben. Da ist mein Name drin. Und wer das tut, der kann sich sicher sein, wohin er geht. Wer sagt, Jesus, ich glaube dir, ich folge dir nach, der steht in diesem Buch drin. Und es geht dabei nicht um Leistung. Es geht danach nicht mehr um deine 1000 Gottesdienste oder 2000, die du im Leben besuchst. Es geht nicht darum, wie gut du dich an die 10 Gebote hältst, ob du sie 100%ig einhältst, unmöglich. Ob du Jesus Christus so nachfolgst, wie er gelebt hat oder nicht. Am Ende entscheidet immer nicht deine Leistung. Es entscheidet immer nur dein Glaube an Jesus Christus. Denn wer an ihn glaubt, der wird nicht verloren gehen, sondern wird das ewige Leben haben. Johannes 3, Vers 16.